Hallo, ich habe Interviews gemacht mit meinen besten Mitnichtwisserinnen und geduldigsten Erklärern während dieser 2 Wochen.
Wir machen auch Interviews, allerdings begrenzen wir uns dabei auf diese nächste Stunde. Es geht um Forschung im Netz. Oder hat das Internet in der Wissensgesellschaft eine ebenso revolutionäre Wirkung wie damals Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks? Wie schnell zirkulieren Forschungsergebnisse wirklich und wie zuverlässig sind die Quellen im Netz? Unser Schwerpunktthema heute. Herzlich willkommen bei Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur, am Mikrofon mit Katja Bigalke. Außerdem besprechen wir in dieser Sendung die Seite brainlogs.de. Hier bloggen Hirnforscher über ihre Arbeit und wir porträtieren den Schriftsteller und Internetpionier Cory Doctorow. Zum Schluss gibt es das Blogspiel, aus dem wir eben einen Ausschnitt gehört haben, dann auch vollständig. 1200 Kilometer von Tonü. Und wir haben natürlich wie immer die Netzmusik mit Vivian Perkovic.
Breitband. Topic.
Wissenschaftler werden ja leider, zumindest in Deutschland, nicht besonders gut bezahlt. Sie machen ihre Arbeit, weil sie fasziniert sind von dem, was sie erforschen. Erfolgreiche Ergebnisse können die Mühen oft kompensieren, aber natürlich hilft auch die Anerkennung der Kollegen. Ehre und Anerkennung, die bekommt man in der Scientific Community in der Regel für Veröffentlichungen, also für Aufsätze in Fachzeitschriften oder Büchern. Immer mehr Wissenschaftler publizieren heute aber auch im Internet, wo die Ergebnisse dann für jeden einsehbar sind. Jan Lublinski über Traditionen und Trends der Wissenschaftskommunikation.
Eine der letzten wissenschaftlichen Arbeiten, die Albert Einstein verfasste, reichte er in den 30er Jahren bei der amerikanischen Fachzeitschrift Physical Review ein. Dabei lernte er ein neues Verfahren zur Manuskriptprüfung kennen, das heute zum wissenschaftlichen Standard gehört, den Peer-Review-Prozess, die Prüfung einer eingereichten Publikation durch Gutachter. Das heißt, Fachkollegen, die anonym bleiben, prüfen das Manuskript.
Die Publikation drehte sich um Gravitationswellen und Einstein kam darin zu dem Schluss, dass diese nicht existierten. Aber der Gutachter meinte, dass Einstein hier falsch lag. Der Chefredakteur von Physical Review schrieb Einstein einen freundlichen Brief und bat ihn um Stellungnahme zu dem Gutachten. Aber Einstein fühlte sich angegriffen. Seine Antwort lautete in etwa so: Ich habe Ihnen das Manuskript zur Veröffentlichung und nicht zur Kritik geschickt. Einstein zog das Manuskript zurück und reichte danach nie wieder etwas bei Physical Review ein.
Tatsächlich stellte sich später heraus, dass der Prüfer recht gehabt hatte. Und Einstein kam in einer späteren Publikation zu dem Schluss, dass es Gravitationswellen geben musste. 2 Jahrzehnte später brachten die amerikanischen Physiker dann ein neues Fachblatt heraus – Physical Review Letters. Es hatte zum Ziel, bahnbrechende Ergebnisse möglichst rasch und auf nur wenigen Seiten zu präsentieren. Mit diesem Konzept avancierte es zum wichtigsten Physikerfachblatt. In diesem Jahr feiert das Journal seinen 50. Geburtstag und Reinhard Schumann verantwortet es als Chefredakteur.
And the idea was all about speed. Bei dem neuen Konzept ging es vor allem um Geschwindigkeit. Man ging dazu über, die Aufsätze in sehr einfacher Form mit Schreibmaschinen zu setzen und mit Fotolithografie zu drucken. Die Gründer von Physical Review Letters wollten wichtige Ergebnisse schnell veröffentlichen. Aber die Wissenschaftlergemeinde drehte dies herum und sagte, Ergebnisse, die schnell publiziert werden, sind auch wichtig.
Die Wichtigkeit oder Bedeutung einer Zeitschrift wird heute häufig auch am sogenannten Impact Factor gemessen. Eine Zahl, die angibt, wie oft die Artikel einer bestimmten Zeitschrift pro Jahr in anderen Aufsätzen zitiert werden. Ein Maß also für den Einfluss einer Zeitschrift auf die Wissenschaftlergemeinde. Bei Physical Review Letters liegt diese Zahl bei etwa 7. Bei den besonders renommierten und fachübergreifenden Wissenschaftsmagazinen Nature und Science liegt der Impact Factor sogar bei 30. Entsprechend gerne wollen Wissenschaftler ihre Arbeiten hier publizieren. Das aber ist nicht so einfach. Der britische Astrophysiker Robert Nicoll von der Universität Portsmouth.
Wenn man ein besonderes Forschungsergebnis hat und man es einem größeren Forscherpublikum mitteilen will, da sind Science und Nature natürlich ein toller Weg. Ich selbst habe ein paar Mal versucht, etwas bei Nature unterzubringen, aber ich habe das inzwischen aufgegeben. Es ist extrem mühsam, man darf nicht zu viele Fachbegriffe verwenden und hat nur wenig Platz zur Verfügung. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Manuskript abgelehnt wird, ist groß. Der Grund ist dann nicht unbedingt, dass die Wissenschaft, die man macht, schlecht ist, sondern dass das Ergebnis nicht so interessant für das Publikum ist, wie man selbst glaubte.
Nature pickt sich also die Rosinen heraus. Dem Verlag geht es nicht nur um optimale Wissenschaftskommunikation, sondern auch um gute Verkaufszahlen. Und so gehen viele Wissenschaftler heute andere Wege. Sie publizieren ihre Ergebnisse im Internet, in den sogenannten Archiven, wo sie für jedermann zugänglich sind. Open Access heißt das Zauberwort, offener Zugang für alle.
Die Gemeinschaft, die sich für offenen Zugang einsetzt, ist sehr stark und wird immer stärker. Insbesondere die jüngeren Wissenschaftler stellen heute ihre Arbeiten zuerst ins Netz. Sie warten auf die Kommentare ihrer Kollegen und arbeiten diese ein, bevor sie die Manuskripte zu den Journalen schicken.
Allerdings erlauben nur die spezielleren Fachzeitschriften wie etwa Physical Review Letters ein solches Vorgehen. Bei Nature ist ein Eintrag in einem Internetarchiv erst möglich, nachdem der Artikel zur Publikation akzeptiert ist. Im Moment existieren also beide Welten parallel. Die klassische Publikation in einem Fachblatt mit Prüfung durch Gutachter einerseits und die Fachdiskussion im Internet andererseits. Viele Wissenschaftler aber wünschen sich inzwischen eine Hybridform, ein Internetarchiv als Plattform, das auch eine Gutachterprüfung ermöglicht.
Jan Lublinski war das mit einem Überblick zu den jüngsten Entwicklungen in der Wissenschaftskommunikation. Die Open Access Bewegung, also die Initiative, die sich seit Beginn der 90er Jahre dafür einsetzt, dass Wissenschaftler im Netz kostenlos ihre Publikationen bereitstellen, stößt ja bei Forschern nicht nur auf Begeisterung. Zwar gibt es mittlerweile über 1000 Zeitschriften im Netz, die Fachliteratur und Forschungsmaterialien vollkommen frei anbieten. Wenn man sich aber dann den gesamten Umfang an wissenschaftlichen Veröffentlichungen anschaut, dann wird man feststellen, dass davon im Netz gerade mal 15% über Institutsarchive und weitere schlappe 5% via Open Access Zeitschriften zugänglich gemacht werden, also ein relativ geringer Anteil. Woher diese Online-Scheu der Wissenschaft? Darüber wollen wir mit Peter Schirmbacher sprechen, Professor für Informationsmanagement und Direktor des Computer- und Medienservice der Humboldt-Universität in Berlin. Guten Tag, Herr Schirmbacher.
Guten Tag.
Sie bemühen sich ja an der Humboldt-Universität sehr stark darum, Ihre Kollegen davon zu überzeugen, ihre Beiträge auf Open-Access-Plattformen im Internet zu veröffentlichen. Warum?
Ich denke, dass es an der Zeit ist, in der wissenschaftlichen Kommunikation den Wandel herbeizuführen, den Wandel im Sinne des freien Zugangs für jeden Menschen zur wissenschaftlichen Information. Dazu kann der einzelne Wissenschaftler erheblich beitragen. Dazu kann eine Universität wie die Humboldt-Universität im gewissen Sinne eine Vorbildwirkung leisten, indem möglichst viele diesen Weg der Kommunikation wählen.
Man kann sich das ja in der Theorie ganz gut vorstellen, dass das den wissenschaftlichen Fortschritt beflügeln soll und so. Aber wie sieht das denn in der Praxis aus? Wie wird das, was vorhanden ist, genutzt und was ist überhaupt vorhanden?
Ja, man muss zunächst erstmal differenzieren zwischen den Wissenschaftsdisziplinen. Es ist zu einfach zu sagen, die Forscher nehmen es an oder die Forscher nehmen es nicht an. Es ist ein großer Unterschied zwischen der Publikationskultur, zum Beispiel der Physiker, insbesondere der Hochenergiephysiker, die seit 1991 sämtliche Veröffentlichungen auf einem gemeinsamen Server, dem Archive-Server, haben, wo mehr als 2 Millionen Veröffentlichungen bisher da sind, und Geisteswissenschaftler, die mehr dem traditionellen Publikationsverhalten entsprechen. Dazwischen gibt es eine große, große Palette unterschiedlicher Herangehensweisen. So ist es also in der Mehrzahl der Fälle bei Naturwissenschaftlern üblich, zum Beispiel Veröffentlichungen zu tätigen, die nicht viel länger als zwischen 5, 8 oder 10 Seiten sind. Demzufolge ist das Medium einer elektronischen Veröffentlichung eines, was durchaus akzeptabel ist. Wenn die wissenschaftliche Leistung darin besteht, Monographien zum Beispiel zu erstellen, dann ist das Medium einer elektronischen Veröffentlichung mit umgerechnet 300 oder 500 Seiten nicht unbedingt das, was das Publikum, was erreicht werden soll, also die Fachkolleginnen und Kollegen, tatsächlich auch annehmen.
Sie würden also sagen, das Potenzial ist unterschiedlich zu bewerten, je nach Wissenschaftsform.
Das Potenzial ist sehr unterschiedlich zu bewerten. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat im Jahre 2005 eine umfangreiche Studie in Auftrag gegeben, aus der hervorgeht, wie unterschiedlich dieses tatsächlich ist. Also, dass zum Beispiel bei den naturwissenschaftlichen Bereichen deutlich über 25% der Veröffentlichungen als Open Access Veröffentlichungen erscheinen, während in den mehr geisteswissenschaftlich orientierten Bereichen dieser Prozentsatz unter 10 liegt.
Wie sieht das denn mit der Infrastruktur aus im Internet? Ist die denn so, wie sie jetzt ist, schon gut angelegt, um wissenschaftliche Arbeiten zu veröffentlichen?
Ist sie bei Weitem natürlich noch nicht. Man muss konstatieren, wissenschaftliche Veröffentlichungen im Netz sind maximal seit 18 Jahren üblich. 18 Jahren im Verhältnis zur Entwicklung der Wissenschaftskommunikation, zum Beispiel seit Gutenberg, also 1452 mit seinen beweglichen Lettern. Dort hat sich sehr, sehr viel herauskristallisiert, was es in der elektronischen Welt noch nicht gibt. Man muss differenzieren so zwischen den sogenannten individuellen Self-Archiving, dem Institutional Self-Archiving und dem disziplinäre Self-Archiving. Also stelle ich meine Sachen auf meine eigene Homepage, was sehr, sehr viele machen. Dafür werden sie aber nicht gefunden. Stellen Sie Ihre Veröffentlichung auf ein Institutional Repository, dann sucht man in dem Repository zum Beispiel der Humboldt-Universität. Oder stelle ich das auf ein Fachportal, dann suchen meine Fachkollegen darin. Das sind die Strukturen, die sich immer mehr herausbilden. Wichtig ist, und dazu gibt es gegenwärtig in Deutschland, durch die Deutsche Initiative für Netzwerkinformation, aber auch innerhalb Europas eine Reihe von Initiativen, um diese Repositories miteinander zu vernetzen. Das Ziel des Vernetzens ist, dass der Suchende, und um den geht's ja eigentlich, also die Fachkollegin, den Fachkollegen, dass der über eine Suchmöglichkeit über all diese Repositories, die im Netz sind, tatsächlich die Chance hat, das zu finden, was er möglicherweise suchen möchte und was er für seine wissenschaftliche Arbeit braucht.
Wie würden Sie das denn inhaltlich beurteilen? Also ich könnte mir vorstellen, dass unter diesem Zeitdruck ständig etwas zu Veröffentlichungen auch die Qualität leidet, vor allen Dingen, weil ja auch nicht mehr so viele Gutachter dazwischen geschaltet sind.
Ja, da kommt die nächste Komponente der Open Access Initiative mit ins Spiel. Was ich bisher besprochen habe, sind die Repositories oder das sogenannte Self-Archiving. Und bei dem Self-Archiving gibt es kein organisiertes, in der Mehrzahl der Fälle, kein organisiertes Peer-Review-Verfahren, also Begutachtungsverfahren. Während die Open Access Journale, die eingangs erwähnt wurden, ein in ähnlicher Weise Peer-Reviewing-Verfahren haben wie die traditionellen Veröffentlichungen oder die traditionellen Zeitschriften.
Wo würden Sie denn Grenzen ziehen? Würden Sie sagen, es macht immer Sinn, alles zu veröffentlichen im Internet? Also zum Beispiel auch, wenn ich noch an einer Arbeit sitze und vielleicht das Know-how meiner Kollegen irgendwie anzapfen möchte, in Anführungsstrichen, macht das Sinn?
Wenn wir über Internetveröffentlichungen sprechen, dann neigen wir natürlich sofort dazu, sie mit den klassischen Veröffentlichungen zu vergleichen. Das größte Problem, was wir dabei in diesem Vergleich finden, ist, wie sichere ich die Authentizität und Integrität des Dokuments? Also wie sichere ich, dass ich der Autor oder die Autorin bin und wie sichere ich, dass niemand im Netz meine Veröffentlichung verfälscht hat? In welchem Sinne auch immer. Das sind Probleme, die eine große Rolle spielen, an denen im Moment die Community arbeitet. Es gibt technische Möglichkeiten, dieses zu tun. Sie werden noch in vielen Fällen nicht angewandt oder noch nicht umgesetzt. Aber dahin bewegt es sich eigentlich. Wenn ich also diese Möglichkeiten ausschöpfe, also zum Beispiel mit einer digitalen Signatur, mit einem Zeitstempel oder ähnliches zu machen, dann kann ich den Vorteil der schnellen Publikation, kann ich natürlich bestmöglich ausnutzen, indem ich ins Netz bringe. Dann kann ich auch belegen, ich war der Erste, wenn ich darauf Wert lege, dass ich der Erste war. Damit ist also eine Netzpublikation besser und schneller für den Einzelnen, auch für seine wissenschaftliche Reputation.
Machen die Verlage mit?
Ja und nein. Also die Open Access Bewegung wäre falsch interpretiert, wenn sie interpretiert wird als eine Aktion gegen die Verlage. Zu häufig wird die Begründung für die Open Access Bewegung in dem Kostenspirale von wissenschaftlichen Zeitschriften oder ähnlichem gesehen. Es ist sicher ein Gesichtspunkt, aber bei weitem nicht der ausschließliche, sondern der freie Zugriff auf Informationen, den sollte man immer wieder im Vordergrund stellen. Die Verlage sind auch hier im Wandel. Es gibt kleinere Verlage, die mittlerweile es zu ihrem Markenzeichen machen, dass sie Parallelveröffentlichungen machen. Papierorientierte Veröffentlichung als auch Veröffentlichungen im Netz und betrachten die Veröffentlichungen im Netz und damit liegen sie teilweise richtig als Werbung für ihre Papierexemplare. Denn wenn jemand eine Veröffentlichung hat, die da vielleicht 100 oder 120 Seiten lang sind, dann wird er die aller Wahrscheinlichkeit nach nicht im Netz lesen und er möchte sich auch nicht ausdrucken und eine lose Blattsammlung zu Hause haben, sondern er wird dann sagen, okay, das ist das, was ich brauche, dies gehe ich jetzt und kauf's mir. Oder gehe über meine Bibliothek heran. Die großen Wissenschaftsverlage sind am Umdenken hierbei. Es gibt sogenannte hybride Modelle. Das heißt, dass ein Teil der Veröffentlichung in Open Access ist. Dann wird der Autor oder seine Institution zur Kasse gebeten. Und ein anderer Teil verläuft nach dem klassischen Bezahlmodell, also der Abonnent bezahlt, sprich die wissenschaftliche Bibliothek.
Wie sieht das aus? Gab es in der letzten Zeit einen wissenschaftlichen Durchbruch, wo man sagen kann, der ist eigentlich nur gelungen dank dieses Online-Firsts-Prinzip?
Also ich kann jetzt nicht diesen K.O.-Beweis aus der Tasche ziehen. Es gibt eine Vielzahl von Veröffentlichungen, die gerade dadurch prädestiniert sind. Nun sind die Vorreiter auf diesem Gebiet die Hochenergiephysiker mit dem Kernforschungszentrum in Genf, also mit dem CERN, die überall Vorreiter sind. Dort ist es gang und gäbe. Und es gibt nur in erster Linie diese elektronischen Veröffentlichungen. Die sind immer wieder Musterbeispiel dafür, dass diese Kommunikation funktioniert. Da die Wissenschaftscommunity zu breit ist, bin ich nicht in der Lage zu sagen, wo gibt's jetzt weitere positive Beispiele. Alle, die das hier hören, können mir gerne schreiben und mir dann Beispiele nennen. Ich werde sie beim nächsten Mal erwähnen.
Das ist doch eine gute Aufforderung. Über den Sinn, wissenschaftliche Arbeiten online zu publizieren, sprachen wir mit Peter Schirmbacher, Direktor des Computer- und Medienservice der Humboldt-Universität in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. Und jetzt Musik aus dem Netz mit Vivian Perkovic.
Breitband. Netzmusik.
Audiomania bezeichnet wohl sowas wie die Besessenheit von Sounds, ein passender Name für ein monatliches Mixtape. Audiomania ist ein einstündiger Podcast-Mix aus den ungewöhnlichsten und unvergesslichsten Tracks von Netlabeln, also Plattenfirmen im Internet, die im jeweils vergangenen Monat veröffentlicht wurden. Das Mixthema im März ist bei Audiomania Urban Pleasures. Also eine Auswahl an urbanen Freuden. Dieser Mix besteht größtenteils aus Techno- und Experimental-Elektro-Titeln. Der Mix vom Februar ist zarter und passt besser zum Frühling, obwohl er Post-Winter-Pre-Spring-Selection heißt, also nach Winter- und vor Frühling-Auswahl. Den Link zur Netlabel-Mix-Seite Audiomania finden Sie auf unserer Homepage breitband-online.de und hier ein Titel aus dem Mix, Strange Wedding von Marcel. In der Breitbandnetzmusik ein Ausschnitt aus der Urban Pleasures Selection, ein einstündiger Mix mit Netlabel-Veröffentlichungen der ganzen Welt, frei downloadbar. Den Link dazu finden Sie wie immer auf breitband-online.de.
Breitbandbesprechung.
Wir kommen zurück zum Thema Wissenschaft im Internet und zitieren von der Seite brainlogs.de. Die Erforschung der Welt in unserem Kopf ist eins der spannendsten und brisantesten Projekte der Wissenschaft. Die Disziplinen häufen immer mehr Wissen an, auch über die Grenzen von Natur- und Geisteswissenschaften hinweg. Das darf nicht unkommentiert bleiben, so lautet die Idee von Brainlogs. Auch brainlogs.de sollte nicht unkommentiert bleiben, meint unser Kritiker Ralf Müller-Schmidt. Der hat sich die Seite genau angeschaut und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo.
Grüß Sie.
Brainlogs.de will sich ja oder versteht sich so als eine Art Tagebuch der Hirnforschung. Wie kann man das verstehen?
Naja, es ist ein ganz klassischer Blog. Der ist so aufgebaut, dass tatsächlich da oben der neueste Eintrag steht zu einem Thema, sagen wir mal, Willensfreiheit oder Neural Enhancement, also die Techniken, die man durch verschiedene Medikamente anwendet, um, sagen wir mal, das Erinnerungsvermögen zu steigern. Und da gibt es dann Einträge, das sind so 5, 6 Autorinnen und Autoren, die da regelmäßig schreiben und diese Dinge kommentieren, darstellen, begleiten.
Wie ist das denn sortiert? Also wenn ich da als Laie draufgehe auf diese Seite und ich möchte mich informieren über Hirnforschung, über die verschiedenen Bereiche, die es da gibt, funktioniert das so nach einer Kategorisierung oder?
Also wenn Sie da als Laie draufgehen, fängt wahrscheinlich in Ihrem Gehirn die Ecke, die für Ordnung machen zuständig ist, wüst an zu blinken, weil das ist bei allem, was sozusagen jetzt die Designstruktur an Ordnung suggeriert, wenn man ein bisschen nachliest, überhaupt nicht ordentlich. Also wenn Sie sich zum Beispiel, sagen wir mal, zum Ziel gesetzt haben, Sie möchten von den Leuten erklärt haben, was hat es denn jetzt mit der Willensfreiheit auf sich? Wie steht die Hirnforschung dazu? Wie sind, Sie haben es ja angesprochen, die geisteswissenschaftlichen Positionen? Dann kriegen Sie unheimliche Schwierigkeiten, das zu finden. Also einfach in das Suchfeld Willensfreiheit eingeben, bringt sie nicht wirklich weiter. Sie kriegen dann alle Artikel, in denen das auftaucht. Das taucht in so gut wie allen neueren Aufsätzen auf, dieses Problem der Hirnforschung im Verhältnis zur Willensfreiheit. Also es wird schon schwierig, wenn Sie etwas möchten, wie eine Grundorientierung. Was Sie dafür kriegen, sind flockige Kommentare von unterschiedlicher Qualität, von sehr unterschiedlicher Qualität und hin und wieder dann wirklich gute Links. Da kommt natürlich die Stärke des Internets zur Geltung. Sie können zum Beispiel dort einen Vortrag des berühmten Hirnforschers Wolf Singer, der Direktor des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung ist, hören. Und das ist ganz wunderbar.
Wie wissenschaftlich in Anführungsstrichen ist denn das, was man da zu lesen bekommt?
Ja, das ist schon so die Idee, dass dort sagen Wissenschaftsjournalisten und auch Privatdozenten, also das ist jetzt nicht die erste Reihe der Cutting-Edge-Forschung, die da antritt, sondern es sind Leute, die sich gut auskennen, die auch ganz flott schreiben können, da so ein bisschen eben die lockere Plauderstimmung der Blogs simulieren und dann über ihr Fachgebiet ins Gespräch kommen. Das funktioniert manchmal ganz gut, aber manchmal hat man auch wirklich das ein bisschen ärgerliche Gefühl, dass da so Kumpels sich die Pointen zuschieben und dass das für Dritte wirklich nur mäßig spannend ist.
Also man kommt nicht wirklich rein.
Ja, man muss wirklich mit großem Anfangsinteresse da hinein starten. Dann findet man schon Sachen, aber das ist nichts, wo man, sagen wir mal, zufällig rein browst und dann unglaublich begeistert hängen bleibt.
Ist das so ein normales Beispiel, wenn man sagt, Wissenschaft im Netz, wie steht brainlogs.de da?
Ja, ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Versuchen, populäre Wissenschaft ins Netz zu bekommen. Und eigentlich sind ja solche Blogs dafür auch eine wunderbare strukturelle Vorgabe, weil sie sehr transparent sind, weil die Einträge eine gewisse Kürze haben müssen, dadurch auch eine gewisse Prägnanz und eins ja wirklich als fantastisches Instrument zur Verfügung steht, Links und Hyperlinks. Also dass man sich sozusagen wie bei Wikipedia ja auch durch die gesamten Verbindungen, Assoziationen eines wissenschaftlichen Feldes hindurch surfen kann und selber seinen Assoziationen auch folgen. Da finde ich den Brainlog etwas unterbelichtet. Also ich würde zum Beispiel empfehlen, wenn man sich über die Willensfreiheitsdiskussion ein bisschen einen Eindruck verschaffen will, auch ruhig mal bei den Wissenschaftlern selber auf die Website zu gehen, weil die bieten dort ja eben auch ihre Vorträge, ihre allgemeinverständlichen Papers zum Teil an, als einfach PDFs oder als Podcasts zum Mitanschauen, Mithören. Wenn man zum Beispiel bei dem Mainzer Philosophen und Bewusstseinsforscher Thomas Metzinger mal auf die Seite geht, kriegt man auch wunderbare Sachen, die er für den Südwestrundfunk gemacht hat, die sehr allgemeinverständlich sind, aber eben nicht trivial. Und es fehlt eben dieser unangenehm aufgesetzte Plauderton, der Brainlocks manchmal so nervig macht.
Was haben Sie denn gelernt bei Brainlocks?
Eigentlich gar nichts. Also ich habe da nichts gelernt. Das war auch nicht mein Ziel. Also ich habe da einfach mich aufgehalten, um sozusagen einen Eindruck zu bekommen. Ich glaube, das ist auch das, was die meisten Menschen möchten. Das Hirn ist ja mittlerweile wirklich überall. Sie können kein Feuilleton aufschlagen, ohne dass über Hirnforschung berichtet wird. Wenn Sie ein Buch über Erziehung lesen, dann geht es um frühkindliche neuronale Vernetzung. Lesen Sie was über Moral, dann lernen Sie etwas über das Social Brain. Und ich habe da eigentlich diese Kontexte gesucht und bin da nur wirklich sehr beschränkt fündig geworden, war auch ein bisschen sauer dann nach einer halben Stunde.
Sie würden also sagen, oder Ihr Fazit könnte man so zusammenfassen, gerne Wissenschaft, gerne aber auch ein bisschen wissenschaftlicher im Tonfall.
Also um es dann nicht ganz so negativ abzuschließen, hinter Brainlocks steht die wirklich sehr verdiente Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft. Und wenn man sich da die Gehirnspezialausgabe anschafft, da hat man sicherlich mehr davon.
Mit Ralf Müller-Schmidt sprachen wir über die Seite www.brainlocks.de.
Breitband, Medien und Meinungen.
Frustbewältigung im Netz. Auf der Internetseite Vie de Merde, Scheiß, Leben, können Franzosen und Französinnen ihren Frust ablassen. Die grafisch eher schlichte Seite über die Malaisen der Menschheit ist seit ihrem Start im Februar zum echten Anklickrenner geworden. Das meldet Spiegel Online. Bislang seien mehr als 2400 Anekdoten ausgestellt, sagt Maxime Vallette, Mitbegründer der Seite. Über 40.000 weitere Pannen und Pleiten warten noch darauf, ins Netz gestellt zu werden. Die bisher meistgelesene Meldung kommt, wie viele andere Geschichten, mitten aus der Beziehungszone. Mit 45 immer noch Jungfrau zu sein, sei ein scheiß Leben, gibt ein User zu Protokoll. Stimmt, lautet die lakonische Antwort eines Lesers des Vie de Merde-Blogs. Personendaten als Wahlkampfmunition. Beim Microtargeting sollen potenzielle Wähler gezielt auf bestimmte eigene Interessen angesprochen werden. Die Widersacher der Demokraten im US-Präsidentschaftswahlkampf Barack Obama und Hillary Clinton arbeiten mit dieser Methode. Das meldet Heise Online. Technische Grundlage des Microtargeting ist die Vorhersageanalyse. Dabei werden relativ genaue Annahmen über Einkommen und Konsumgewohnheiten gemacht und mit politischen Empfänglichkeiten in Verbindung gebracht. Für eine grobe Einstufung reicht die Postleitzahl. Genauere Angaben ergeben sich durch Zukauf aus Datenbanken, in die Verbraucher beispielsweise durch Verträge, Rabattkarten oder online gestellte Informationen geraten können. George W. Bush war mit dieser Methode schon 2004 erfolgreich, als er Latino-Mütter in New Mexico angeblich gezielt mit Werbematerial für sein No Child Left Behind-Programm versorgte. Begehrte Breitbandfrequenzen. Die Bundesnetzagentur hat die Vergaberegeln für die Versteigerung bundesweiter Frequenzen für Breitbanddienste veröffentlicht. Eine Beschränkung auf den Einsatz bestimmter Techniken oder Standards soll es für die Nutzung nicht geben. Damit könnten künftige Lizenznehmer auf den Frequenzen, zum Beispiel UMTS-Netze oder WiMAX-Dienste, realisieren. Die Bundesnetzagentur sieht sich damit einig mit der Europäischen Kommission, die die Frequenzen möglichst flexibel zur Verfügung gestellt sehen will. Nach Agenturangaben übersteigt die Nachfrage schon jetzt das verfügbare Kontingent. GEMA-Einnahmen weiter rückläufig. Künstler und Musikverleger müssen sich auch in diesem Jahr auf sinkende Musikrechte-Einnahmen einstellen. Grund sei, laut Süddeutsche Zeitung, der seit fast 10 Jahren anhaltende Abwärtstrend bei Umsatz und Absatz von Tonträgern. In Deutschland rechnen mehr als 60.000 Komponisten, Textautoren und Musikverleger ihre Einnahmen über die GEMA ab. Bei weiter zunehmender Musiknutzung im Internet sind die Urheber nach Ansicht der GEMA nach wie vor unzureichend an den wirtschaftlichen Ergebnissen beteiligt. Die Ausschüttungssumme verringerte sich im vergangenen Jahr um 3,1% auf 729 Millionen Euro.
Medien und Meinungen im Deutschlandradio Kultur, zusammengestellt von Thomas Jädecke.
Breitband, Netzmusik.
Wenn Sie in der Nähe von Berlin wohnen, hören Sie bei folgender Musik vielleicht etwas genauer zu. Es könnte Ihr Abendprogramm werden.
carols just before Halloween. Let's get together like a TV show. Make a hand roll pie out of church made dough. Won't cost any money cause the price, yeah, it was already paid. So many expenses that I don't think I'll recoup. It's fine cause I'm not banking on a normal kind of job anyway. Let's love each other like a son loves his dad and get the only invitation to a world that isn't mad. It's not like it's achievement or the voice that makes me want to perform. What are we trying to do? We'll make it till our dreams come true. What's with the master plan anyway? I used to think the lights would blink us through the roof. We'd end up in the ocean with the ice that gives us proof. If proof is what we want, then carols up on Halloween.
Carols on Halloween von Josh Ottum. Das ist ein Singer-Songwriter aus Seattle, der ist aber heute Abend in Berlin zum Abschluss der Deutschland-Tour. Auf der war er in den vergangenen zwei Wochen mit den beiden Singer-Songwriter-Kolleginnen Rosie Thomas und Nikolai Dunger unterwegs. Heute Abend spielen die drei Musiker mit dem Händchen für zarte Melodien und fantasievolle Samples in Berlin im Maschinenhaus. Aber wenn Sie jetzt in München wohnen, denken Sie bitte nicht, ich wäre gemein. Wenn Sie nicht zum Konzert in Berlin können, dann laden Sie sich Josh Ottums Musik doch einfach von der Tourseite auf MySpace runter. Vier Titel gibt es dort kostenlos. Und die Seite ist natürlich auch auf unsere Homepage verlinkt, breitband-online.de. Auch den folgenden Titel Watch TV von Josh Ottum finden Sie da. We'll be right back.
Josh Ottem war das in der Netzmusik und die hat dieses Mal Vivian Perkovic ausgesucht.
Breitband Porträt.
In seinen Science-Fiction-Romanen entwirft er Utopien vom Internet. In der Realität lebt er Utopien. Cory Doctorow, der 36-jährige Schriftsteller und Internetpionier, engagiert sich für den Datenschutz und ist ein Vordenker in Sachen Liberalisierung des Urheberrechts. Gerade ist sein aktueller Roman Upload erschienen. Ein Thriller, in dem geheime Gruppen von Computerfreaks Nationen bilden wollen, die nur im Netz existieren und die sich gegenseitig bekämpfen. Vera Linz hat den Roman gelesen und Cory Doctorow getroffen.
Der geschätzte N20er Art Barry arbeitet als Konsumforscher für große Unternehmen in der realen Welt. In seinem zweiten Leben ist er Angehöriger des Eastern Standard Tribes, einer durch Internetkontakte entstandenen geheimen Gruppe von Computerfreaks, die weltweit eine Art Untergrundnation bilden. Ihr Bestreben ist es, neue Technologien zu erkennen und für die eigenen Stammesangehörigen nutzbar zu machen. Ein Doppelleben, das Art aufgrund der Zeitverschiebungen alles abfordert und ihn von seinem realen Umfeld völlig entfremdet. Autor Cory Doctorow hat bei der Figur des Art aus eigenen Erfahrungen geschöpft.
Ich hatte ein Softwareunternehmen gegründet und bin zwischen San Francisco und Toronto, wo ich herkomme, hin und her gereist. Ich war auch viel in Europa und ständig im Jetlag. Gearbeitet habe ich nicht dann, wenn bei mir Tag war, sondern wenn die Leute, mit denen ich reden musste, wach waren. So verlor ich jede Verbindung zu den Menschen direkt um mich herum, zugunsten von denen, die mir im Sinne der Arbeit nahestanden und nicht im geografischen Sinne.
Doch nicht allein das Doppelleben macht Art Barry Stress. Er lebt gefährlich, denn konkurrierende Internetstämme wollen ihm seine Geschäftsideen stehlen und dafür sind ihnen alle Mittel recht. Schließlich landet Art infolge von Intrigen im Irrenhaus und steht nun vor der scheinbar unmöglichen Aufgabe, er will sich ins normale Leben zurückkämpfen. Ganz so dramatisch wie in seinem Thriller Upload, der im Jahre 2022 spielt, ist Doctorows Leben bislang nicht verlaufen. Doch nicht umsonst erinnert sein Buch immer wieder ans Hier und Jetzt. Anders als viele seiner Schriftstellerkollegen hat Doctorow erkannt, dass die Zukunft längst angefangen hat.
Science-Fiction-Autoren sind schlecht darin, die Zukunft vorherzusagen. Dagegen sind sie ganz gut darin, wenn es um die Vergangenheit und manchmal auch, wenn es um das Heute geht. Ich versuche so über die Zukunft zu schreiben, dass Phänomene aus der Gegenwart sichtbar werden, die eigentlich für das Auge verborgen sind. Ich versuche, die Aufmerksamkeit der Leser auf futuristische Prozesse zu lenken, die sie noch nicht wahrgenommen haben. Und in ein paar Jahren werden wir zurückblicken und feststellen, dass wir längst in der Zukunft gelebt haben.
Und in der versuchen auch unterschiedliche Allianzen mehr oder weniger offen die Welt zu dominieren, meint Doctorow. Dazu zählt er auch Teile der Musikindustrie, die sich aufführe wie einst der Papst, als der noch darüber bestimmen konnte, ob ein Kunstwerk entsteht oder nicht. Ein Grund für den 36-Jährigen, sich für ein liberaleres Urheberrecht einzusetzen.
The policy of copyright should be that we give creators enough control over their work.
Das Copyright sollte den Kreativen so viel Kontrolle über ihr Werk geben, dass sie in der Lage bleiben, kreativ zu sein. Aber diese Kontrolle sollte nicht so weit gehen, dass nachfolgende Künstlergenerationen behindert werden. Die Beatles zum Beispiel haben die Blues-Akkordfolge und den Rock'n'Roll-Sound schwarzer Künstler genommen und daraus Neues kreiert. Heute haben sie schwarze Künstler wie DJ Danger Mouse, der mit dem Computer Beatles-Stücke mit anderer Musik vermischt und daraus auch Neues schafft. 2004 brachte er sein Album heraus und da kam die Plattenfirma EMI, welche die Beatles verlegt, und stoppte ihn.
Und das, obwohl DJ Danger Mouse keine kommerziellen Ambitionen hatte. Um diesen Einschränkungen zu begegnen, gründete Doctorow 2005 die Open Rights Group in England, die sich unter anderem für eine Lockerung des Urheberrechts einsetzt. Seit 2001 schreibt er als Co-Autor in dem erfolgreichen Blog Boing Boing. Und er geht auch selbst mit gutem Beispiel voran und hat seine zwei bisher erschienenen Bücher zum kostenfreien Download ins Netz gestellt. Doctorows Credo, Kunst muss so frei sein, dass andere damit experimentieren können, vorausgesetzt, es geschieht nicht zu kommerziellen Zwecken. Paradoxerweise scheint sich dieses ehrenhafte Ansinnen auch gut zu rechnen. Die Printausgabe seines ersten Buches jedenfalls hat sich gut verkauft. Und so betrachtet Doctorow das Vorgehen, seine Werke kostenlos ins Netz zu stellen, auch als eine Art Marketingstrategie.
Für jeden, der mein Buch nicht kauft, weil er eine Kopie hat, stehen Hunderte, die niemals mein Buch gekauft hätten, weil sie nie davon hören würden. Die Frage ist also nicht, ob mir Käufer verloren gehen, sondern ob ich mehr verkaufe, als ich verliere. Ich kann meine Bücher elektronisch an Orte bringen, wo ich physisch niemals hinkäme. Die Zahl der Menschen, die dadurch von mir erfahren können, ist so viel größer als die Zahl derjenigen, die Geld sparen wollen mit einer elektronischen Kopie. Es ist fast unmöglich, dass ich Geld verlieren könnte durch den freien Download.
Zum Glück für Doctorow, denn inzwischen hat der nicht mehr ganz so umtriebige seine Liebe für die Schriftstellerei und für die Familie entdeckt. Beidem will er sich in Zukunft verstärkt widmen, nachdem er im Februar Vater einer Tochter geworden ist. Vielleicht wird deshalb sein nächstes Buch Little Brother auch eins für Kinder. Darin geht es laut Doctorow um Hacker-Kids, die dem Heimatschutzministerium den Krieg erklären und die Demokratie für Amerika zurückerobern wollen.
Vera Linz über Cory Doctorow und seinen Roman Upload. Sie hören Breitband im Deutschlandradio Kultur.
Breitband, Netzmusik.
Karolis Bursinkas hat sich als Künstlernamen Kafka ausgesucht. Ansonsten scheint der Lette aber ganz auf dem Boden geblieben zu sein. Warum, erzähle ich Ihnen nach dem Titel Rockets. In der Breitbandnetzmusik Rockets von Karolis Bursinkas alias Kafka. Dessen Musikprojekt heißt Jupiter Makes Me Scream und widmet sich elektronischer Easy-Listening-Musik. Und die klingt, wie gerade gehört, sehr freundlich. Das scheint der Musiker auch zu sein. Im Internet bedankt er sich erstmal bei den Leuten, die ihm helfen, seine Ziele zu erreichen und weiterzukommen. Und dann schreibt er auch noch schlaue Dinge wie: Musik ist eine Wissenschaft der Seele und die soll man ein Leben lang betreiben. Kafka selbst tut das auch, allerdings ist er eher unfreiwillig dazu gekommen. Er war in Lettland früher ein sehr erfolgreicher Breakdancer, als er sich aber am Bein schwer verletzte, begann er dann mit dem Musikmachen. Und die kann man auf seiner MySpace-Seite herunterladen. Alle Links finden Sie bei uns auf breitband-online.de. Und hier jetzt noch ein Titel mit einem sehr ungewöhnlichen Namen. Pam pararam pam 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 blam.
Šviečia saulė, dar viena vasaros diena karšta. Sudegina blogas mintis, kai esu šalia tavęs. Nesvarbu, kas būtum, kad ir tamsioji praeitis. Aš noriu tavęs, aš laukiu tavęs. Žinau, man trūksta tavęs, negaliu be tavęs, negaliu be tavęs. Galbūt tai tiesa, galbūt tai lemtis. Sugrįž bent vienai minutė. Aš noriu, noriu, noriu tavęs. Tai prasidėjo tik vakar ir dar šiandien tai jaučiu. Ta nenumaldoma aistra sujungia mūsų kūnus. Vakar pusė šešių išėjau iš tavęs. Ir galvoj tik viena mintis. Kaip sugrįž, kaip apgaut laiką, bent sekundį.
Jupiter Makes Me Scream, ein Musikprojekt aus Lettland, war das, vorgestellt von meiner Kollegin Vivian Perkovic.
Breitband, Blockspiel.
Sie können unter der Rubrik Blockspiel auf breitband-online.de ja eigene Beiträge hochladen. Reportagen, Klangkunst oder Kurzhörspiele. Jede Woche wird hier einer der eingereichten Beiträge in der Sendung ausgestrahlt. Dieses Mal ist unsere Wahl auf 1200 Kilometer von Tonü gefallen.
Früher wollte ich immer eine Punkband gründen und nur deswegen, weil man dann immer zusammen im VW-Bus herumtouren kann. Und weil wir dachten, dass es auch egal ist, ob wir singen können oder nicht, Hauptsache VW-Bus. Also gründen wir eine Band? Das habe ich gedacht bei Hörspielband, obwohl ich vermute, dass das Band gemeint war, aber ist ja egal. Oder ich denke Textband.
Interviewkommando.
Textkapelle, Feldkapelle.
Kollektivforschung.
Mein Vater hat früher immer Kapelle gesagt zu dem, was wir heute Band nennen, eure auch? Och, bald haben wir mehr Vorschläge als Haare auf dem Kopf. Dann brauchen wir eine unabhängige Kommission, die darüber entscheidet.
So, da bin ich dafür für das Banden. Wir eine Band. Aber was für eine? Und eine Tournee will ich auch. Eine von euch bringt dann den VW-Bus mit, ja?
Ja, das ist immer dasselbe Wort. Am besten gefällt mir Tonband. Susi meint Tonband.
Nun noch in Chemnitz im Radiosender, ein Radiot-Auswechselspielerin. Und die Mayröcker-Sendung ist ein dickes Kind, aber ich bin ganz zuversichtlich, das macht sich noch. Und stromlinienförmig flutscht es dann nächste Woche aus dem Geburtskanal.
Aus benachbarte Metalle. Das hat mir auch immer gut gefallen.
Ja.
Es erinnert mich an.
Es mussten fliegende Blätter sein.
Heute noch Sprecher und Sprecherin erwartet, gestern Ausfälle gehabt, die Sprecherin krank und oder zurückgezogen. Da klingelt auch schon jemand. Bis bald, I. Bald, I.
Betreff umsonst und draußen, Sonntag, 5. August 2007, 9.25 Uhr. Hallo, ich habe Interviews gemacht mit meinen besten Mitnichtwisserinnen und geduldigsten Erklärern während dieser zwei Wochen.
Mais jetzt, que ça veut dire?
Je savais même pas que ça s'appelait comme ça, je sais pas ce que ça veut dire.
Moment d'échange.
D'échange de savoir informatique.
Au tannerie.
Und Soundscapes von müden Computern und heißlaufenden Festplatten. Wie es aussieht, nimmt ihr auch fleißig auf und wird wohl Soundmüll übrig haben aus der Friederike Mayrücker Sendung. Was meint ihr? Alle bringen etwas Klangliches und Textliches in ihren Reisetaschen mit und wir stellen eine Sendung zusammen. Ansonsten breche ich morgen auf. Nach Norden, 1200 Kilometer Autobahn trampen. Zweit ein netter Spaß. Beste Grüße, Elke.
1200 Kilometer von Tonü. Das Autorenteam haben wir leider nicht erreicht. Mehr von ihnen zu hören gibt es aber auf ihrer MySpace-Seite, die Tonband. Und das war auch schon Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur, heute mit Katja Bigalke. Hier folgen gleich die Nachrichten und die Deutschlandrundfahrt. Ich verabschiede mich ganz zart mit The Forest, Not the Trees von Josh Ottom. Machen Sie's gut.
Break off all the branches.